Mikros Dynamis, eine kleine Kraft. Kleine Kraft. Kleine Kraft.
Herzlich willkommen zu unserer heutigen Sendung. Danke Ihnen fürs Einschalten. Zu Beginn der Sendung hören Sie einen biblischen Impuls von Peter Heinrich. In diesem Kurzbeitrag geht es um das Leiden unseres Herrn Jesus Christus. Peter Heinrich beginnt seinen Impuls mit dem folgenden und sehr, sehr richtigen Satz: Im Zentrum der frohen Botschaft steht ein Gekreuzigter. Für mich persönlich ist es als Moderator eine Freude, diese Kurzimpulse von Peter Heinrich zu hören. Ich finde, er hat eine ganz besondere Art, mit Worten umzugehen und seine Inhalte erfrischend und treffend rüberzubringen. Seine Stimme verleiht dieser Kurzbotschaft einen ganz besonderen und eigenen Charakter und es setzt dem Ganzen ein i-Tüpfelchen auf. Ich mag sehr diese Impulse von Peter Heinrich und bin ihm überaus dankbar dafür, dass ich diese Impulse in der Mikrosdynamis-Senderei verwenden kann. Hören auch Sie gerne rein, Sie werden ganz sicherlich davon profitieren. Am Mikrofon Alexander Schmidt.
Im Zentrum des Evangeliums der frohen Botschaft steht ein Gekreuzigter. Was soll an einem Gekreuzigten, der da auf grausamste und schmutzigste Art jämmerlich verendet, dessen Tod für die Griechen und Römer ein Skandal und für die Juden das Zeichen göttlichen Fluches war, was soll denn daran frohmachend sein? Noch rätselhafter und merkwürdiger wird dieser Tod des Jesus von Nazareth am Kreuz auf Golgatha, wenn man auf die kurzen Sätze hört, die er unter den unsagbaren Schmerzen der Kreuzigung aussprach. Drei der insgesamt 7 überlieferten Worte Jesu am Kreuz möchte ich Ihnen nennen. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und schließlich rief er aus, es ist vollbracht. Warum wurde er denn von Gott verlassen? Und was hatte er denn dort am Kreuz, an dem man doch aus menschlicher Sicht nur elendiglich krepieren konnte, vollbracht? Etwa 700 Jahre vor der Kreuzigung schrieb der Prophet Jesaja, Sie können das im ersten Teil der Bibel, dem Alten Testament, im Buch Jesaja, Kapitel 53 nachlesen, fürwahr. Er hat unsere Krankheit getragen und unsere Schmerzen auf sich geladen. Wir aber hielten ihn für bestraft, von Gott geschlagen und niedergebeugt. Doch er wurde um unserer Übertretungen willen durchbohrt, wegen unserer Missetaten zerschlagen. Die Strafe lag auf ihm, damit wir Frieden hätten, und durch seine Wunden sind wir geheilt worden. Wir alle gingen in die Irre wie Schafe, jeder wandte sich auf seinen Weg, aber der Herr warf unser aller Schuld auf ihn. Das Leiden und Sterben des Jesus von Nazareth hat nach dem Zeugnis der Bibel persönlich mit Ihnen und mit mir zu tun. Es ist Gott todernst. Er sucht in seinem Sohn Jesus Christus den Menschen, um ihn aus der selbstverschuldeten Gottesferne in seine Gemeinschaft zurückzuholen, heimzuholen. Seine Motivation? Grundlose Liebe. Derselbe Jesus von Nazareth, der am Kreuz um unserer Schuld willen wie ein Verbrecher starb, hat den Tod überwunden und ist aus dem Tode leibhaftig auferstanden. Deshalb feiern wir Ostern. Wenn das wahr ist, und Millionen von Christen verlassen sich im Leben und im Sterben auf diese frohe Botschaft, dann gibt es nichts Wichtigeres für Sie und für mich, als diesen Jesus Christus, den Sohn Gottes, kennenzulernen. Das ist möglich, denn er lebt. Lesen Sie sein Wort, die Bibel. Besuchen Sie die Gottesdienste in Ihrer Stadt. Und machen Sie die Erfahrung der ersten Christen, er ist auferstanden, er ist wahrhaftig auferstanden. Peter Heinrich, Pastor der Freien Evangelischen Gemeinde Ida-Oberstein. Thank you.
Lied Asafs nach der Weise Jedutuns. Ich schreie zu Gott, so laut ich kann. Ich schreie zu Gott, er wird mich hören. In meiner Angst suche ich den Herrn. Nachts strecke ich die Hand nach ihm aus, ohne davon zu ermüden. Trost von Menschen kann mir nicht helfen. Denke ich an Gott, so muss ich stöhnen. Komme ich ins Grübeln, so packt mich Verzweiflung. Er hindert mich, die Augen zuzumachen. Ich bin verstört, kaum finde ich Worte. Ich denke nach über frühere Zeiten. Ich erinnere mich an längst vergangene Jahre, als mich beim Saitenspiel noch Freude erfüllte. Die ganze Nacht verbringe ich mit Grübeln. Immer wieder bewegen dieselben Fragen mein Herz. Hat der Herr uns für immer verstoßen? Will er sich nicht mehr erbarmen? Ist er nie wieder gut zu uns? Gilt sein Versprechen in Zukunft nicht mehr? Hat Gott vergessen, sich zu erbarmen? Verschließt er im Zorn sein Herz? Von Gottes Macht ist nichts zu sehen. Der Höchste tut nichts mehr für uns. Das ist es, was mich quält. Ich denke an deine Taten, Herr. Deine Wunder von damals mache ich mir bewusst. Ich zähle mir auf, was du vollbracht hast. Immer wieder denke ich darüber nach. Gott, heilig ist alles, was du tust. Kein anderer Gott ist so gewaltig wie du. Du bist der Einzige, der Wunder tut. An den Völkern hast du deine Macht bewiesen. Dein Volk, die Nachkommen Jakobs und Josefs, hast du mit starker Hand befreit. Als die Wasserfluten dich sahen, Gott, da fingen sie an zu beben. Die Tiefen des Meeres begannen zu zittern. Die Wolken vergossen Ströme von Regen, in ihrer Mitte grollte der Donner und deine Pfeile schossen hin und her. Dein Wagen donnerte durch die Wolken, deine Blitze erhellten die Welt, die Erde zitterte und bebte. Dein Weg führte mitten durch das Meer, deine Schritte gingen durch Wassertiefen, doch deine Spuren konnte niemand sehen. Durch deine Diener Mose und Aaron hast du dein Volk geführt wie eine Herde.
Und als nächstes hören Sie bei uns ein Essay über die Geburt von Jesus Christus in Armut und aber auch über wohnungslose Menschen in Deutschland.
Sein Pflegevater Josef gab ihm den Namen Jesus, was so viel bedeutet wie der Herr ist Rettung. Dass sein Adoptivsohn eines Tages tatsächlich ein Retter ist für Kranke und Blinde, für Arme und sogenannte Besessene, das hatte Josef bei der Geburt des Kindes wohl nicht gedacht. Und nicht nur damals half Jesus den Menschen, er tut es auch heute. So verheißen es uns besonders die Bücher des Neuen Testaments, der Bibel. Jesus Christus bringt den Menschen das Licht, die Gnade, das Leben, die Vergebung und eben die Errettung von Sünden. Schon im Alten Testament wird durch den Propheten Hesekiel ein besonderer Mensch angekündigt. Auch im Buch der Offenbarung, also im Neuen Testament, lesen wir neben den Symbolen Löwe, Stier, Adler, eben auch etwas von dem Menschen. Der Mensch ist die Schlüsselfigur für Lukas, dem Verfasser des Lukas-Evangeliums. Es ist das Evangelium des Menschensohnes. Die vier Farben im alttestamentlichen Heiligtum, in der sogenannten Stiftshütte mit ihrer symbolischen Bedeutung, scheinen auch zur vierfachen Beschreibung unseres Herrn Jesus durch die Evangelisten zu passen. Purpur passt zu Matthäus, das Evangelium des Königs. Karmesin ist eine Farbe, die im Altertum durch das Zerdrücken des Cochenelle-Wurmes gewonnen wurde. Markus schreibt das Evangelium des Knechtes, ein Wurm und kein Mensch. Psalm 22, Vers 7. Weiß spricht von den gerechten Taten der Heiligen, Offenbarung 19, 8. Lukas betont, dass Christus vollkommener Mensch war. Blau symbolisiert den Saphirdom, den wir den Himmel nennen, 2. Mose 24, 10. Es ist ein ansprechendes Zeichen für die Gottheit Christi, das Schlüsselthema bei Johannes. Der Messias sollte in dem Dorf Bethlehem geboren werden. Es liegt etwas mehr als 10 Kilometer südlich von Jerusalem und zur Zeit Jesu lebten dort wohl weniger als 1000 Einwohner. So suchte Gott unseren Planeten in der Person eines hilflosen Säuglings und in der Armut eines übelriechenden Stalles auf. Welch ein Wunder! Er begann sein irdisches Leben in einer Krippe. Er beendete es am Kreuz und in der Zwischenzeit hatte er nichts, wo er sein Haupt hinlegen konnte. Einigen Hirten auf dem Feld wurde die Geburt Jesu zuerst verkündigt. James Stewart schreibt hierzu: Ist es nicht außerordentlich bedeutungsvoll, dass es ganz gewöhnliche Leute waren, die mit ganz gewöhnlichen Aufgaben beschäftigt waren und als Erste die Herrlichkeit des gekommenen Messias erblickten? Es bedeutet erstens, dass am Ort der Pflicht, so einfach er auch aussehen mag, der Ort der Offenbarung Gottes ist. Und es bedeutet zweitens, dass für die Männer, die sich an die tiefe, einfache Frömmigkeit des Lebens gehalten und sich ihr kindliches Herz bewahrt haben, sich die Pforten des Reiches am leichtesten öffnen. Am gleichen Tag war im nahegelegenen Bethlehem ein Kind geboren worden. Dieser Säugling ist ein Retter. Der ist Christus, der Herr. Und hier haben wir Theologie im Kleinstformat. Ein Retter. Das wird in seinem Namen Jesus ausgedrückt. Wir machen jetzt in unserer Sendung einen kleinen Sprung von der Theologie im Kleinstformat, von der Geburt Jesu Christi hin zu unseren wohnungslosen Mitbürgerinnen und Mitbürgern. Schon vor einigen Jahren wurde ich persönlich mit dem Vortrag von Professor Dr. der Medizin Gerhard Trabert konfrontiert. Dieser Vortrag hat mich echt herausgefordert und ich musste noch oft daran denken, was darin aufgezeigt wurde. Professor Trabert setzt sich ein bei dem gemeinnützigen Verein Armut und Gesundheit in Deutschland. Der Mainzer Verein engagiert sich seit 1997 mit verschiedenen Hilfsprojekten für arme und notleidende Menschen. Ich werde einen Auszug aus Traberts Vortrag hier präsentieren. Und eine Anmerkung noch, manche Zahlen sind nicht aktuell, andere wiederum habe ich neu recherchiert und aktualisiert. Meine Zahlen stammen von der Bundesarbeitsgemeinschaft Wohnungslosenhilfe e.V. Der Vortrag von Professor Dr. der Medizin Gerhard Trabert trägt den Titel Erkrankungsprävalenzen und Gesundheitsversorgung von jungen, erwachsenen Wohnungslosen. Der Vortrag beginnt mit einer Definition von Obdachlosigkeit. Ein Fall, in dem der Tatbestand besondere Lebensverhältnisse mit sozialen Schwierigkeiten vorliegt. Obdachlosigkeit liegt vor bei Personen ohne ausreichende Unterkunft. Und hier einige Wohnungslosendaten. Von 2017 zu 2018 ist ein deutlicher Anstieg um 11% zu verzeichnen, und zwar auf 237.000 Bundesbürgerinnen und Bundesbürger. Lange schien es die wohnungslose Frau nicht zu geben, allenfalls als Begleiterin oder Anhängsel eines wohnungslosen Mannes. Dies hat sich merklich gewandelt. Zwar ist die Mehrheit, also 73% der Klienten, nach wie vor männlich, aber mehr als ein Viertel, 27%, ist heute weiblich. Dieser Wert steigt über die Jahre kontinuierlich. Der Anteil junger Wohnungsloser bis zum 25. Lebensjahr ist kontinuierlich ansteigend. Aktuell sind ca. 21% von den akut von Wohnungslosigkeit Betroffenen jünger als 25 Jahre. Die Wohnungslosigkeit ist eine Variante für junge Menschen aus überfordernden, aus gewalttätigen oder aus vernachlässigenden Lebenslagen zu entkommen. Und eine weitere beachtenswerte Zahl ist folgende. Die Zahl der wohnungslosen, anerkannten Geflüchteten wird auf ca. 441.000 Menschen geschätzt. So viel zu Merkels, wir schaffen das. Weiter spricht Professor Dr. der Medizin Gerhard Trabert von einem Zusammenhang von Armut und Krankheit. Es gibt zahlreiche Studien, die dies aufzeigen. Genannt sei hier das sozioökonomische Panel. Der Lebenserwartungsunterschied zwischen dem reichsten und ärmsten Viertel der Bevölkerung beträgt bei Frauen ca. 8 Jahre. Und jetzt bitte anschnallen, der Lebenserwartungsunterschied zwischen dem reichsten und ärmsten Viertel der Bevölkerung bei Männern beträgt 12 Jahre. Arme Männer leben 12 Jahre weniger als Reiche. Und jetzt ein kleiner Einschub, es folgen ein paar Überlegungen von mir. Arme Frauen und Männer sterben früher. Das ist so. Das können wir nicht wegdiskutieren. Davor können wir Christen auch nicht die Augen verschließen und unsere Verantwortung diesen Menschen gegenüber einfach mal beiseite schieben. Ich denke, es ist eine Realität, die unseren christlich frommen Gemeindebetrieb nicht berührt. Wohnungslose werden schnell abgestempelt. Diese Menschen in die christliche Gemeinde zu integrieren ist schwierig, sagt man. Man lädt sie vielleicht zu Gottesdiensten oder zu Evangelisationen ein, man ist aber kaum bereit, weitere Schritte mit ihnen zu gehen, Jüngerschaft live zu leben, sie anzuleiten und ihnen hingebungsvoll zu dienen. Es scheint so etwas wie eine Schallmauer zu geben, die unsere Gebete nicht überwinden können, wenn es um wohnungslose Mitbürgerinnen und Mitbürger geht. Die Erweckungszeit des 19. Jahrhunderts in Deutschland hat interessanterweise Menschen befähigt, sich aus einer erweckten, entschiedenen Christusfrömmigkeit heraus um die Armen der Großstadt zu kümmern. Hier möchte ich nur die Namen von drei Personen anführen: Johann Hinrich Wichern, Hans Ernst von Kottwitz und Johannes Evangelista Gossner. Der Herr Jesus zitiert und erfüllt gleichzeitig die biblische Prophetie von Jesaja. In Lukas 4,18 lesen wir: Der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat. Er hat mich gesandt, den Armen frohe Botschaft zu verkünden, zu heilen, die zerbrochenen Herzens sind, Gefangenen Befreiung zu predigen und den Blinden, dass sie wieder sehend werden, Zerschlagene in Freiheit zu setzen, zu predigen das angenehme Jahr des Herrn. Jetzt kommen wir zurück zum Vortrag von Trabert. Wir haben vorhin festgestellt, Arme sterben früher als Reiche. Doch wo genau sterben die dann? Als Sterbeort wird Folgendes angegeben: 35% sterben draußen, auf der Straße, 25% in Wohnheimen, 20% in Krankenhäusern und der Rest ist unbekannt.
Sie hörten gerade ein Essay über die Geburt von Jesus Christus in Armut und über die Lage der wohnungslosen Mitbürgerinnen und Mitbürgern in Deutschland. Es folgt ein Ausschnitt aus dem aktuellen DWG Radio Rundbrief.
Bibelleser wissen mehr. Sie sind besser informiert als die besten Nachrichtendienste dieser Welt. Sie wissen um einen neuen Himmel und eine neue Erde, in denen Gerechtigkeit herrschen werden. Vergleiche 2. Petrus 3,13. Liebe Kinder Gottes, wir wissen, dass die Welt samt ihrer Sucht nach Lust vergeht. Darum lasst uns den Blick heben, weg von den Krisen dieser Welt hin zu Gott. Ja, die Welt schafft sich ab, sie geht unweigerlich dem Niedergang zu. Aber wie kann es auch anders sein, wenn das Wort Gottes nicht die Leuchte ist? Keine Ungerechtigkeit mehr, keine Diskriminierung mehr. Keine Trauer mehr, ewiges Leben? Alle, die den Willen Gottes tun, werden mit völliger Sicherheit diese Zukunft erleben. 1. Johannes 2,17. Welch gute Aussicht! Welche Freude! Da möchte man springen und singen. Wir möchten hier aktuelle Projekte vorstellen. DWG Radio stellt zwei zusätzliche neue Kanäle zur Verfügung. Zum einen den Musikkanal, Musik, die Gott verherrlicht und die Menschen erfreut und musikalisch bildet. An vielen Stellen in der ganzen Bibel werden die Kinder Gottes dazu aufgerufen, den König aller Könige zu loben, mit der Stimme und mit Musikinstrumenten. Dem sind begabte Menschen nachgekommen und haben Musikinstrumente erfunden, wunderbare Musik komponiert und herrliche Lieder gedichtet. Zur Ehre Gottes und Rekreation des Gemüts, wie es Johann Sebastian Bach einmal sagte. Daneben soll es einen puren Bibelkanal geben. Rund um die Uhr ist dort wörtliche Lesung durch die ganze Bibel zu hören. Sobald wir mit beiden Kanälen an den Start gehen, werden wir euch im Newsletter und auf der Homepage darüber informieren. Und es gibt bald eine DWG Load-App. Unsere beliebte Mediathek wird es bald für alle Smartphones geben. Die Entwicklung befindet sich in der Endphase. Für iPhones gibt es die App schon länger. Die DWG Load App kann im App Store heruntergeladen werden. Und es gibt noch eine Neuigkeit, manche von euch wissen es bereits, aber es sei hier nochmal angeführt, DWG Radio kann auch über Telefon empfangen werden. Und Sie fragen sich, im Jahr 2020 ist es nötig? Ja genau, so wie DWG Radio durch Barrierefreiheit blinden Menschen das Hören von Predigten ermöglicht, so soll auch all denen, die nur über einen analogen Anschluss verfügen, das Hören von DWG Radio ermöglicht werden. DWG Radio kann unter der folgenden Rufnummer gehört werden: 0345 483 412 567. Noch einmal die Rufnummer, unter der Sie DWG Radio hören können: 0345 483 412 567. Dann möchten wir hier noch eine Frage von einigen Hörern erwähnen und sie euch auch gleich beantworten. In eurem Radiokanal hörte ich eine Predigt. Später wollte ich sie bei DWG Laut herunterladen, habe sie aber nicht gefunden. Hat es einen bestimmten Grund, dass ihr diese Predigt nicht bei DWG Laut bereitstellt? Der Grund ist einfach der, dass eine im Radio gesendete Predigt für DWG Laut noch weiter bearbeitet wird. Jede Predigt oder Vortrag wird einer bestimmten Kategorie zugeordnet und, wenn verfügbar, mit einer Bibelstelle und anderen Stichworten versehen. So kann eine Predigt bei DWG Laut leichter gefunden werden. Wenn Sie also eine Predigt bei DWG Laut nicht finden können, schreiben Sie kurz und Ihre Wunschpredigt wird so schnell wie möglich bei DWG Laut bereitgestellt. Wussten Sie, dass Sie gezielt nach einer bestimmten Predigt suchen können, indem Sie Predigten nach Bibelbuch und Kapitel filtern können? Anschließend können Sie sogar das ganze Suchergebnis auf einen Prediger Ihrer Wahl beschränken. Probieren Sie es aus und klicken Sie sich durch die Filter. Sie befinden sich bei DWG Laut im oberen Bereich der Seite. Und hier noch ein paar interessante Fakten und Zahlen zu DWG Laut. Vor kurzem wurde die Anzahl von 10 Millionen Downloads überschritten. Aktuell sind mehr als 10.500 Predigten verfügbar und in diesem Jahr kamen etwa 500 neue hinzu. In den letzten 30 Tagen wurden 95.000 Predigten heruntergeladen. Und hier kommt sozusagen die Top 6 der meistgehörten Predigten in den letzten 30 Tagen. Alexander vom Stein, Gott redet mit Hiob. Roger Pugh, wie werde ich mit den Erziehungsfehlern meiner Eltern fertig? Salam Falaki, Adam in Bibel und Koran. Auf Nummer 4 Wolfgang Nestvogel, das Geheimnis der christlichen Freiheit in Zeiten der Corona-Krise. Nummer 5 Roger Libby, Bibel und Musik. Und Nummer 6, Roger Libby, das Problem des verhärteten Herzens. Und unsere Sendezeit ist für heute vorbei. Ich hoffe, Sie hatten eine unterhaltsame und anregende Hörzeit mit unserer Produktion. Wenn Sie uns kontaktieren möchten oder wenn Sie uns schreiben möchten, so können Sie das Online-Kontaktformular ausfüllen. Wir sind dankbar für jede Nachricht unserer Hörerinnen und Hörer. Vom Mikrofon verabschiedet sich euer Alexander. Gute Zeit und bis hoffentlich ganz bald. Tschüss.